Wow. Wie soll man jetzt noch predigen? Lassen wir kurz die Augen schließen. Weil es ist ja mehr als ein Zeugnis. Es geht immer darum, oder es geht nie darum, was wir tun. Es geht immer darum, wer wir sind und wo wir sind. Und guck mal kurz in dein eigenes Herz. Ich glaube, Gott möchte diesen Moment gebrauchen, um bei so manchem Joch zu brechen. Es geht nicht darum, was du machst. Das ist nicht der Wert, den du hast. Das ist nicht die Identität, die du hast. Es geht Jesus immer darum, wer du bist. Dann geht es ihm immer darum, wo du bist. Deswegen zieht er uns immer wieder zu sich. Und wenn du merkst, dass du so ein Joch von Leistungsdruck hast, wenn du merkst, dass dich das belastet, kannst du kurz ganz leise vor dich hin so ein Gebet zum Vater sprechen. Das aussprechen mit deinem Satz, Vater, hilf mir, dass ich verstehe, dass es darum geht, wer ich bin und wo ich bin. Halleluja. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt so manches Joch brichst von Leistungsdruck, dass du ein Joch von To-Do-Identity einfach brichst, Herr. Herr, und dass du ganz neu ins Zentrum diesen Wert stellst, wer wir sind. Dass du uns wunderbar gemacht hast. Dass du uns genauso wolltest, wie wir sind. Ich möchte das zusprechen. Der Herr wollte dich so, wie du bist. Herr, und ich bete, dass du in diesen Momenten, in diesen Stunden, in diesen Tagen jedem Einzelnen hier ein Werk wirklich tust, wo du sie immer näher zu dir hinziehst. Jeden Einzelnen deinen Herzschlag zu hören und zu umarmen, wie du uns gemacht hast. Und ich segne euch mit gestärkter Identität in Christus. Ich segne euch mit Freude, euch selber und euer Sein zu umarmen. Und Ruhe und Frieden in eurer Seele zu haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow, das war so cool. Danke für deinen Mut. Richtig Hammer. Das ist so wichtig. Wenn wir solche Zeugnisse hören, die bauen Glauben, bringen uns immer wieder ins Essentielle. Und danke auch für die Einladung vorhin. Wow, das hat mich total berührt. Ich darf jedes Jahr wiederkommen. Britta, meine Frau, grüßt euch ganz lieb. Die ist leider nicht dabei, weil morgen früh um 5:30 müssen wir schon wieder am Flughafen in Marseille sein, um nach Malaga zu fliegen. Ich habe gesagt, Schatz, ruh dich mal ein bisschen aus. Weil der Herr ist einfach treu. Und so können wir erleben, wie Gott immer wieder Dinge tut. Ich habe gestern Abend in der Jugend gesprochen und während ich so mit manchen Jüngeren sprach, ich bin ja inzwischen ziemlich alt, dachte ich, wow, ich hatte wahrscheinlich schon deine Eltern in der Jugend vor mir sitzen hier in der Gemeinde. So lange kennen wir uns schon. Und ich möchte euch als Missionar erstmal danken für all die Unterstützung, für die Gebete, dass ihr immer da seid. Das ist für uns so ermutigend. Und ich weiß, vor ein paar Tagen war ich bei der VMI, also der Mission, eine der Außenmissionen vom BFP. Und dann sagte eine der Leiter, ja, wir hatten gedacht, dich auf unsere Freizeit einzuladen, aber das haben wir dann doch fallen lassen. Ich sage, warum? Ja, weißt du, wir wollen, dass die Leute sich auf unserer Freizeit ein bisschen erholen, aber jedes Mal, wenn du predigst, dann ist das so herausfordernd und das könnte ein bisschen Stress darauf bringen. Also, wenn es heute Stress ist, dann tut mir das echt leid. Aber ich bin einfach so. Ich habe, als ich jung war, gebetet, Herr, bitte kein langweiliges Leben, und irgendwie hat er das gehört. Und da ist BFP dann auch international. Wir waren 2019 waren wir die erste Gemeinde des BFP im Ausland. Und so aus einer Krise heraus. Ab und zu braucht Gott Krisen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich war einfach nur verzweifelt. Ich dachte, ich will nicht allein sein hier in Frankreich. Ich will irgendwie Anschluss haben. Und habe so einen kleinen Satz in den BFP-Statuten gelesen, dass ich ein Mitglied im Ausland sein kann. Und ich habe angeklopft und man hat mir gesagt, nee, das geht. Ich sagte, doch, das geht. Das steht in dem Gesetz geschrieben. Und so wurden wir die erste Gemeinde und BFP International Network wurde geboren, was inzwischen BFP Global ist. Und wir sind jetzt bei 1906 Gemeinden weltweit. Müsst ihr euch das vorstellen, das ist doppelt so groß wie der BFP. Und jeden Monat kommen neue hinzu. Da sind Erweckungsgebiete dabei. Unglaublich. Und dann gibt es andere Orte, wo ganz wenig ist. Aber Gott ist dabei, sein Reich in den Nationen zu bauen. Und das hätte ich nie gedacht, dass wir von Marseille, wir wussten immer, es geht nach Marseille und von Marseille in die Nationen. Aber letztes Jahr waren wir 220 Tage unterwegs in 18 Nationen. Wir durften über 2000 Leiter insgesamt schulen. Und das ist einfach so herausragend. Bevor ich in die Predigt hineingehe, so kurz so zwei Geschichten daraus nehmen, die mich wirklich berührt haben. Auf der einen Seite ist so der Mittlere Osten, Israel haben wir kurz drüber gesprochen, kurz gehört. Heute sind zwei unserer Enkelinnen, unsere beiden Ältesten sind in Auschwitz heute mit einer Gruppe aus Marseille. Wir sind sehr, sehr aktiv dort. Und konnten dieses Jahr in Israel zum ersten Mal Gemeindegründer schulen. Und dann waren wir auch in Ägypten. Und das hat mich fast noch mehr berührt. 67 Leiter. Und ich werde das nicht vergessen. Da kommt dieser Pastor auf mich zu. Mit strahlenden Augen. Mit einem Stolz. Den könnt ihr euch nicht vorstellen. Darf ich dir ein Video meiner Gemeinde zeigen? Und ich dachte, wow, jetzt kommt irgendwie so ein Hammerding. Ist ja unglaublich. Und er zeigt mir sein Video. Und da müsst ihr euch vorstellen, da sehe ich auf dem Video einen Raum, der mag so groß sein. Hier wie dieser Vorderteil der Bühne bis zum Schlagzeug, bis hier. Und da sitzen 8 Leute vor einem Computer, hören eine Predigt und beten den Herrn an. Und er zeigt mir das, als ob er mir die größte Megachurch der Welt zeigt. Ich denke, wow, das hat mich so tief berührt. Wir haben Helden im Reich Gottes, das können wir uns gar nicht vorstellen, die da irgendwo in verfolgten Gebieten, in Wüsten oder wo auch immer, mit Kleinstgruppen sich immer wieder treffen. Einfach nur für einen Namen, für Jesus, um Jesus anzubeten, weil sie festgestellt haben, er hat mein Leben verändert. Er hat mich aus was rausgerissen, was mich vorher geknechtet hat. Und dieses Erlebnis in Ägypten, das war so intensiv. So intensiv. Und dann eine zweite Geschichte, das ist was ganz anderes, war vor einer Woche. Vor einer Woche war ich schon mal in Deutschland, war ich in Düsseldorf und habe dort in der Gemeinde gepredigt. Und am Ende kam ein junges Mädchen auf mich zu. Ich sage, ja, was kann ich für dich tun? Und sie sagt, also ein Teenie. Und sie sagt, meine Freundin hat gesagt, ich muss zu dir kommen. Ich sage, warum musst du zu mir kommen? Ja, wenn du mit mir betest, werde ich im Geist getauft. Ich sage, okay, ja, wenn du das sagst. Wer sind deine Freundin? Die da vorne. Ich sage, Freundin, herkommen. Ich sage, was hast du der denn erzählt? Und dann hat sie mir erzählt, was sie der erzählt hat. Ich sage, wenn du der das erzählt hast, dann kannst du das doch selber machen. Bete mit ihr, damit sie im Geist getauft wird. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Du hast letztes Jahr für mich gebetet, da habe ich angefangen, in Sprachen zu sprechen und so weiter und so weiter. Ich sage, du machst das jetzt. Und dann hat sie einfach für ihre Freundin gebetet. Die hat direkt angefangen, in Sprachen zu sprechen, fing an zu heulen, wie sonst was. Ich denke, Hammer, das will ich sehen. Ob das Ägypten ist, ob das Israel ist, ob das Düsseldorf ist, ob das Bielefeld ist. Ich will sehen, dass Gott etwas tut, weil ich glaube, dass Jesus lebendig ist. Und ich habe heute so ein Predigt, theoretisch ist ein Timer, sonst muss ich auf die Uhrzeit gucken. Okay, ich habe so ein Predigt mitgebracht, der ist erstmal komisch, von Kadosh nach, von Kadosh, oh sorry, da ist ein Schraubfehler drin, zu Kadosh soll das heißen. Von Kadosh zu Kadosh. Und du denkst erstmal, was holt der denn für Predigtthemen raus? Aber worum es mir geht, in dem Ganzen, das werde ich gleich feststellen, ich sehne mich danach, dass wir als Christen nicht unter dem Druck sind, irgendetwas zu tun, sondern dass aus uns heraus eine Quelle fließt, dass wir nicht anders können. Ich fühle mich nicht irgendwie verpflichtet, das zu tun, was ich mache in meinem Leben. Ich fühle mich nicht irgendwie von irgendjemandem unter Druck gesetzt, das zu machen. Da ist eine Quelle in mir, die kann nicht aufhören, anderes zu tun, als zu strömen. Ich kann nicht anders. Ich bin begeistert von Jesus und diese Begeisterung lässt nicht nach. Und diese Quelle hört nicht auf, zu Wasser hervorzubringen und Leidenschaft hervorzubringen und Begeisterung hervorzubringen. Und ich gucke immer mal wieder nach, bin ich noch genauso verrückt wie an den Anfangstagen. Und ich stelle immer fest, ja, und zum Teil sogar schlimmer. Und ich, das ist nicht schlecht. Dann habe ich so ein Zitat gelesen von Tolstoi. Ihr kennt den vielleicht, den russischen Schriftsteller. Ich habe dieses Zitat so gemacht, ohne zu wissen, wer ich bin. Und das passt so in das Zeugnis rein. Ohne zu wissen, wer ich bin. Und warum ich hier bin, das ist erst das Zweite, ist das Leben unmöglich. Das ist jetzt nicht irgendeine biblische Aussage. Das ist einfach ein Schriftsteller, ein Philosoph vielleicht. Ohne zu wissen, wer ich bin und warum ich überhaupt hier bin, ist das Leben unmöglich. Ich kann den Inhalt, die Erfüllung des Lebens nicht finden, wenn ich diese beiden Fragen nicht beantworte. Und ich glaube, das ist das, was mein ganzes Leben ausmacht. Was mein ganzes Leben immer wieder stimuliert, zu verstehen, wer ich eigentlich bin und warum ich wirklich hier bin. Habe ich es mir so vorgestellt? Überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich war da ein bisschen naiv. Aber ab und zu hilft Naivität im Glauben. Okay? Einfach Ja zu sagen zu Jesus. Gestern Abend haben wir in der Jugend über Ja oder Ja, Aber gesprochen. Ich möchte kein Aber mehr aus meinem Mund hören. Ich möchte nicht mehr Gott konditionieren. Ich sehne mich danach, dass Gott in mir jemanden findet, der einfach nur Ja sagt. Ja, dann machen wir das mal. Dann wird das schon gut werden. Und dann macht der Herr das. Und das Schöne ist ja mit dem Herrn, da kommen wir zu dem Wort Kadosch, der Herr ist heilig. Ich liebe den heiligen Gott. Ab und zu ist so ein Thema, was in den heutigen Tagen nicht mehr so viel drüber gesprochen wird. Aber erstmal ist Gott heilig. Er ist Kadosch. Kadosch ist ein hebräisches Wort und spricht von dem Zustand der Heiligkeit. Also Gottes Natur in sich selber ist heilig. Er kann gar nicht heilig sein. Ja? Und weil Gott heilig ist, kann er sich auch nicht mit dem Nichtheiligen mischen. Und er wusste von Anfang an, dass dieser Björn niemals richtig heilig sein wird. Und er wollte so gern mit dem Björn zusammenkommen. Das war die einzige Lösung, dass er in mich hineinkommt, dann bin ich wenigstens heilig. Versteht ihr? Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Dass der Heilige Geist in uns hineinkommt und dieser Kadosch, der sich niemals mit Björn vermischen würde, übrigens mit dir auch nicht, kann er plötzlich, weil Kadosch lebt in mir. Die Quelle des Heiligen lebt in mir. Die Quelle des Heiligen kann also mich motivieren, stimulieren, einen heiligen Lebensstil zu leben. Einen heiligen Lebensstil. Warum? Weil Gott das sagt. Und da gibt es so einen ganz komischen Vers, ich habe den schon mal gelesen, im 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Das ist der erste Teil. Und ich habe das immer so gelesen, das war für mich richtig Druck. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so erlebt hast. Gott ist heilig und sagt, ah, Jungs, jetzt seid auch mal heilig. Und ich denke, du hast leicht reden. Du müsstest mal mein Leben haben. Aber Gott sagt, seid heilig. Und dann geht es weiter, und das finde ich so gut, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und ich würde mal hinterher sagen, Punkt, wir sind heilig. Weil ich bin nicht heilig durch das, was ich tue, ich bin heilig durch meinen Zustand. Ich bin heilig, weil der Heilige in mir wohnt. Du bist heilig, weil der Heilige in dir wohnt. Und wenn ich das verstanden habe als Christ, ist ein Joch gebrochen, dass ich mich bemühe, heilig zu sein. Ich bin heilig, weil Kadosch in mir lebt. Die Natur des Heiligen lebt in mir. Und das Schöne dabei ist, die Natur des Heiligen bewirkt in mir das Verlangen, mich Gott ganz hinzugeben, Kadosch, sich zu heiligen, sich abzusondern. Also Kadosch, der Heilige, bewirkt in mir das Kadosch, mich zu heiligen. Also so zu leben, dass ich sage, mein Leben soll dazu dienen, den Heiligen zu verherrlichen. Diesen Gott, den Schöpfer aller Dinge, zu verherrlichen. Aber das ist im Alltag immer mal wieder so eine Herausforderung. Aber ich finde meine Motivation. Ich würde gerne heute in dieser Predigt euch 5 Lehren mitgeben aus dem Leben von Josua. Josua war ein junger Mann, war der Nachfolger von Mose. Mose, der große Leiter Israels, der, wenn man sich das mal vorstellt, so ein Volk nach 4 Jahrhunderten aus Sklaverei rausgebracht hat. Das ist ja nicht mal eben so kurz gesagt, aber eine kurze Sklavenzeit. Da war ein ganzes Volk 4 Jahrhunderte in Sklaverei, hatte eine Kultur der Sklaverei, hatte ein Verhalten von Sklaven, kannte nichts anderes mehr als Sklaverei. Und dann starb Mose und Josua war sein Nachfolger. Mose hat ihn ausgebildet, er war der Jünger, er war der Lehrling Josua von Mose, hatte erlebt, wie alles geschehen war, hatte die Kraft und die Wunder Gottes erlebt und trotzdem stand er vor dieser riesen Herausforderung, nach 40 Jahren einer Wüstentour, weil das Volk Gottes Angst hatte, in die Fülle des Reiches Gottes, in die Fülle der Verheißung, in die Fülle des Erbes hineinzukommen, diesen letzten Schritt zu gehen, stand er vor diesem Jordan. Und ich habe mir das so vor, Josua hatte vielleicht noch in Erinnerung, Mensch, Leute, unsere Generation da vorher, die sind durchs Rote Meer gegangen, die waren trockenen Fußes, Gott hat Zeichen und Wunder gegeben. Wir sprechen jeden Abend um die Feuer herum davon. Aber da ist dieser blöde Jordan. Über den müssen wir noch rüber. Wir müssen noch mal einen Step gehen. Und was ist auf der anderen Seite von diesem Jordan? Ah, Riesen, die mögen wir nicht. Die schreien immer so laut. Die sagen mir immer, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass ich klein und mickrig bin. Und das sind befestigte Städte, die fallen nicht einfach so. Da muss man Strategien haben, wie man dieses neue Land erobert. Und außerdem in der Wüste fiel immer das Brot vom Himmel und jetzt müssen wir auch noch die Felder bearbeiten. Nein! Und Josua stand da. Und dann können wir lesen, Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, Kadasch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Wenn wir erlauben, dass der Kadosh in uns dahin führt, Kadosh, uns zu heiligen, dann wird die Gemeinde das erleben, was Gottes Plan für die Gemeinde immer schon war, der Ort der Wunder Gottes. Der Ort der Wunder Gottes. Wenn wir hier über Liebe spricht in diesem Jahr als Gemeinde, Liebe sucht ihren Ausdruck und wird immer in der Dimension des Reiches Gottes die Wunder Gottes provozieren. Immer. Weil Gott kann nicht anders. Aus Liebe ist er gekommen. Aus Liebe hat Jesus uns gezeigt, wie die Vision des Vaters vom Reich Gottes war, mit Heilung, mit Befreiung, mit Hoffnung in die Leben hineinzubringen. Diese Liebe produziert immer, immer Leben und Hoffnung. Und so, dieses Wort, was Josua spricht, ist das gleiche Wort, was heute, das ist das ewige Wort Gottes, heute zu uns gesprochen wird als Christen. Heiligt euch. Erlaubt diesen Kadosh durch euch zu leben. Lasst ihn einfach fließen. Erlaubt es ihm einfach in euch, Verlangen zu entfachen, Kadosh zu leben und die Wunder Gottes vorzubereiten. Ich will die Wunder Gottes sehen. Frag dich mal, ob du die Wunder Gottes sehen möchtest. Ob das Verlangen schon in dir ist oder ob du vielleicht noch sagen musst, hey Kadosh, bitte, lass in mir das Verlangen wachsen wie eine Quelle, dass ich die Wunder Gottes sehe. Die Wunder Gottes sehe. Was sind also diese fünf Lehren aus dem Leben von Josua? Der erste, kommen wir direkt an dem Josua 1, Kapitel 1 lesen, Vers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben und nun mach dich auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Das erste ist immer, steh auf. Steh auf. Steh auf. Bis jetzt, ich bin ja schon ein ziemlich beschäftigter Kerl. Ich bin ja ständig unterwegs und ich erfinde ständig neue Sachen, starte neue Projekte, ich kann nicht anders. Und wisst ihr was? Und trotzdem muss ich immer wieder gucken, bin ich noch der, der aufsteht? Bin ich immer noch der, der aufsteht? Gucke ich in meinem Alltag, in meiner Agenda, in meinem Jahresplan, was ist dieses Jahr dran, wo ich aufstehe? Weil damit ich die Wunder Gottes durch, in und durch mein Leben sehe, muss ich immer wieder, ich persönlich, außerhalb der Box denken, der Box meines Lebens. Und das Leben ist schon vielseitig und die Verantwortungen sind riesig, aber Herr, geht da noch was? Geht da noch was? Da sprudelt noch was in mir. Da ist noch Hoffnung, dass da noch was anderes zu sehen ist. Ich will mehr sehen, Herr. Und ich bin, wisst ihr, ich habe, als ich junger Christ war, erzähle ich das kurz, so ein kleines Zeugnis. Ich habe immer gesagt zu Britta, ich habe so ein komisches Gefühl, ich ende irgendwann mal als Bibelschuldirektor. Und jetzt die mich kennen, wissen, das ist lustig, weil ich bin nicht so der Akademiker. Und mich als Bibelschuldirektor zu sehen, so, keine Ahnung, war jetzt nicht so die Vision, die mich wirklich begeistert hat. Aber dann wuchs etwas. Der Kadosh hat in mir was wachsen lassen. Durch die vielen Reisen treffe ich viele, viele Menschen, junge Menschen, ältere Menschen. Und ein Bedürfnis in vielen Nationen, ich möchte zugerüstet werden für den Dienst, ich weiß aber nicht wie. Und dann haben wir angefangen, vor anderthalb Jahren ein Konzept zu entwickeln, wo wir über online, verschiedene Online-Kohort-Systeme eine School of Ministry zusammengebaut haben. Einen dreijährigen Zyklus mit 24 Klassen akkreditiert und so weiter. Damit Menschen, wo auch immer, für den Dienst zugerüstet werden können mit ein paar theologischen Basen, mit Leiterschaftsbasen, mit Reich Gottes Basis. Aber für mich war das eine riesen Herausforderung. Das war nicht so, oh, das ist normal, der Björn wollte schon immer sowas machen. Der hatte schon immer so einen lehrakademischen Anhang, so irgendwie in die Richtung. Nee, das war, steh auf. Weil in mir ging eine Quelle los. Und ab und zu kommen in uns Wünsche hoch. Und denken, was kommt das denn? Wo kommt das denn her? Und ich möchte euch ermutigen, erlaubt mal diesen Quellen zu sprudeln. Und wir haben jetzt angefangen am 1. Januar mit unserer School of Ministry. Und in der ersten Klasse, du kannst alle 6 Wochen einsteigen, ist auf Englisch. Und erste Klasse, 15 Studenten, habe ich nie mitgerechnet. Die nächsten 4 haben sich schon dazu eingeschrieben. Zweite Klasse werden jetzt wenigstens 19 sein im Februar. Und ich denke, wow, es geht los. Es fängt langsam an zu fließen. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass in ein paar Jahren Hunderte durch diese Schule geschult werden. Und ich denke, wow, steh auf. Es lohnt sich aufzustehen. War es viel Arbeit? Ja. Hat es mich viel Zeit gekostet? Oh. Hat es mich aus meiner Komfortzone rausgebracht? Aber so richtig. Aber es lohnt sich. Steh auf. Und weswegen stehen wir auf? Weil wir sehen, was der Herr verheißen hat. Lass uns in Josua weitergucken. Josua 1, Vers 6. Nachdem wir aufgestanden sind, 4 Verse weiter. Sei stark und mutig. Ein Vers, der sehr bekannt ist. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Stark und mutig. Wenn du aufgestanden bist, das ist erstmal, und das finde ich interessant, auch in der Reihenfolge, du wirst nicht erst stark und mutig sein und dann aufstehen. Ja, wir singen Lieder über, dass Gott uns die Angst nimmt. Und ich sage immer, nein, ich will Angst haben. Nicht eine Angst, die mich lähmt, aber eine Glaubensangst. Weil jedes Glaubensprojekt macht dich unsicher. Könnt ihr Amen dazu sagen? Kennt ihr das? Jedes Mal, wenn Gott euch etwas herausfordert, im Glauben zu tun, dann geht es durch so eine Phase der Unsicherheit. Ich hatte richtig Angstzustände, zwischenzeitlich. Gott kam plötzlich und sagte, Björn, starte eine neue Pfingstbewegung in Frankreich. Ah! Das reicht doch, was ich mache mit BFB Global und mit DCBI und mit Israel und jetzt auch noch School of Ministry. Ah! Da kam wieder diese Quelle. Da war ich war nicht happy über die Quelle. Und ich habe 2 Jahre gegen die Quelle gekämpft. Echt, ich habe alles probiert. Ich habe Sand draufgeschüttet. Ich habe einen Kopf Korken reingemacht. Alles. Aber die Quelle quälte, was auch immer. Ja. Das floss einfach. Und ich musste meiner eigenen Angst entgegenstehen. Okay, ich habe gesagt, ich stehe immer auf. Egal, wie sehr meine Knie zittern. Ich stehe auf und höre nicht auf, aufzustehen. Und der Herr sagt, sei stark und mutig, ja Herr, du hast wieder leicht reden. Aber ich habe eins gelernt, egal wie alt ich bin, es gibt immer etwas, was der Herr noch für mich hat. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und wirklich, Freunde, ich habe solche Angstzustände seit Jahrzehnten nicht gehabt. Ich habe richtige Angstzustände gehabt. Ich habe Freunde hier im BFP, die haben mich so ermutigt. Unser Präses, Friedhelm, sein lieber Freund, hat mich so ermutigt. Immer wieder. Aber ich musste gegen diese Unsicherheit ankämpfen, gegen diese Ängste. Und was haben wir gemacht? Wir haben gestartet. Klein, aber fein. Wir haben es gestartet Ende letzten Jahres mit der Hauptversammlung, einen ersten überhaupt juristischen Rahmen zu setzen. Da, warum? Weil wenn ich nicht stark und mutig bin, dann werde ich nicht austeilen können, das, was Gott verheißen hat. Und wisst ihr, du magst klein von dir denken, limitiert von dir denken, aber Gott möchte dich gebrauchen, um Menschen etwas auszuteilen, was er für sie vorgesehen hat. Egal, wo du bist, egal, was du machst, es ist immer Gottes Gedanke, dass die Quelle, die er in dir freisetzt, zum Segen für andere sein wird. Und die werden dann vielleicht noch viel mehr sehen. Aber Mut und Stark kommt nicht bevor Aufstehen. Erstmal aufstehen. Und dann, wenn wir einmal sagen, wir machen's, Herr, und wir in dieser Unsicherheit sind, dann kommt die Gnade Gottes. Und langsam werden unsere wackeligen Knie fest. Und langsam wird die unsichere Vision klar und scharf. Und langsam, aber sicher fühlt man sich, dass man etwas nimmt, weil man aufgestanden ist und weil man sagt, ich bin stark und mutig. Warum? Weil der Starke und der Mutige in mir wohnt. Nochmal, ich muss es nicht machen, weil mir einen Druck macht. Und auch da, ich habe gesagt, ich habe 2 Jahre gekämpft. Aber der Herr in seiner Gnade ist ja geduldig. Das Schöne bei Gott, er ist ewig, der hat keinen Zeitdruck. Okay? Der hat echt Geduld. Und irgendwann war es so stark, dass ich stark und mutig sein konnte und ein neues Projekt starten konnte. Da Josua 1 nicht mit Vers 6 endet, geht es mit 8 weiter. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst darüber nachsehen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Die Bibel ist voller Prinzipien Gottes. Voller Prinzipien. Es ist so wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir sein Wort meditieren. Das heißt ganz praktisch, dass wir darüber nachdenken, wie wir es umsetzen können. So, wenn das Wort Gottes sagt, Björn, alle meine Jünger sollen in alle Welt gehen, dann meint er alle Welt. Dann meint er alle Welt. Als wir angefangen haben mit BFP Global, da habe ich damals zu unserem Vorstand im BFP gesagt, Leute, das wird größer als der BFP werden. Aber ich hatte nicht gewusst, dass das so schnell geht. Und plötzlich ist es in aller Welt. Und ich dachte, Herr, wie viele Nationen willst du mich eigentlich haben? Und und Gott spricht nicht zu mir in diesem Augenblick. Ich denke, oh, wenn Gott nicht spricht, habe ich die Freiheit zu machen, was ich will. Das ist gut. Ab und zu mag ich das, wenn Gott nicht spricht. Kennt ihr das? Dann ist man frei. Ne? Und ich war gerade in der Überzeugung, dass ich frei bin. Ich also mir aussuchen kann, wo ich hingehe. So meine Sweet Spots raussuchen. In dem Moment ruft mich mein Schwiegersohn an und sagt, Björn, ich habe gerade für dich gebetet und ich glaube, ich habe ein komisches Wort für dich. Aber vielleicht spricht das ja zu den 200 Nationen. Ich sage, oh nee. Die Vereinten Nationen haben nur 195. Auf Hochdeutsch, der Herr sagt, kein Limit. Ich weiß nicht, ob ich 200 Nationen sehen werde. Aber sie weiß, ich darf nicht limitieren. Ich darf nicht limitieren, dann wird der Herr schon den Rest machen. Ich möchte also Gottes Prinzipien kennen. Ich möchte die Prinzipien des Reiches Gottes kennen und umsetzen. Immer wieder umsetzen. Und ich habe eins gelernt, je länger ich und je mehr ich über die Prinzipien des Reiches Gottes meditiere, desto mehr legt der Herr den Fokus auf das ein oder andere Prinzip in meinem Leben und lässt es hochsprudeln. Denn der Kadosh will mich zum Kadosh, zum Abgesonderten, zum Geheiligten Björn machen. Dass ich sage, ich lebe deine Prinzipien. Ich lebe deine Prinzipien und setze so viel von denen um, wie es nur geht. Ich kann die Bibel lesen und ich lese die Bibel jeden Tag. Britta und ich waren jeden Morgen wach. Einer von uns geht zur Kaffeemaschine, holt den Kaffee, dann bleiben wir im Bett. Wir stehen nicht vorher auf, bis wir gemeinsam die Bibel gelesen haben und gebetet haben. Das ist unser Anfang, das ist unsere Zeremonie. Jetzt, wo wir getrennt sind, hat jeder seinen Kaffee alleine getrunken, die Bibel alleine gelesen, danach haben wir gemeinsam über WhatsApp gebetet. Dann stehen wir auf. Warum? Weil es ein Prinzip ist. Ich will nicht aber nicht nur die Bibel lesen. Ich will sie studieren. Ich will sie meditieren. Ich will sie umsetzen. Ich will Gott testen, ob er seine Verheißung hält. Ich möchte ein Provokateur der Wunder Gottes sein. Ein Provokateur der Verheißung Gottes. Dazu hat er uns als Gemeinde berufen. Und das bringt uns zum nächsten Vers 11. Wenn wir jetzt die Prinzipien kennen mehr und mehr. Dann steht da in Josua 1, Vers 11. Da geht es um Verheißung. Geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Jeder von uns hat ein Erbe. Jeder von uns hat etwas von Gott in seiner Vision, was wir besitzen sollen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was Gott dir verheißt. Aber wenn wir die Verheißung Gottes nicht verstehen, dann werden wir Schwierigkeiten haben, in diese Richtung zu gehen. Dann werden wir Schwierigkeiten haben, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus das Kreuz auf sich nehmen konnte, weil er die Verheißung, die Herrlichkeit, die danach folgen würde, schon gesehen hat. Das heißt, in der Vision der Verheißung ist die Motivation, den Preis zu bezahlen. In der Vision der Verheißung ist die Motivation, den Preis zu bezahlen. Die Hingabe wirklich hinzugeben. Das Kreuz auf sich zu nehmen. Die Frage ist, kenne ich die Verheißung? Jesus sagt in Johannes 4 zu seinen Jüngern, hey, die Leute sagen, die Ernte ist in ein paar Monaten. Hebt mal eure Augen auf. Seht die Felder reif zur Ernte. Es gibt also eine Dimension Gottes, die anders ist als das, was wir sehen mit unseren natürlichen Augen. Und das ist das Herausfordernde. Gott möchte uns da hineinbringen. da hineinbringen. Ich bin im Augenblick in einer komischen Situation. Alle so knapp 60-Jährigen werden mich verstehen. Ich habe auf der einen Seite das Gefühl, ich bin auf der Zielgerade meines Berufs, meiner Arbeitszeit. Und auf der anderen Seite habe ich noch ganz viel Energie, Dinge zu machen. So ein ganz komisches Gefühl. Ich fange also gerade Sachen an und muss direkt darüber nachdenken, dass ich eine Exit-Strategy habe, eine Ausstiegsstrategie. Ja? Von Anfang an. Aber wie kann ich das machen? Indem ich die Verheißung dahinter sehe. Die Verheißung dahinter. Indem ich sehe, wie wir als BFB Global nicht mit 2000 Gemeinden irgendwie unterwegs sind. Wir werden Zehntausende sein. Das ist gar keine Frage. Da ist Dynamik drin. Der Herr ist dabei, etwas zu tun. In DCPI mit der Gemeindegründerausbildung. Wir sind zurzeit nur in unserem Bereich 47 Nationen, für die ich verantwortlich bin. Ich will in ein paar Jahren in 47 Nationen Teams hinterlassen, die so viel Gemeindegründer ausbilden, dass das keiner mehr stoppen kann. Dass wir nicht eine dieser Nationen nicht sehen, wo immer wieder neue Gemeinden entstehen, von Hauskirchen zu Megachurches, was auch immer. Das ist meine Motivation. Meine Motivation mit Israel, du hast Israel angesprochen, ist, mein Großvater mütterlicherseits war der leitende Arzt im KZ Sachsenhausen. Horrorinformationen. Ihr könnt ins KZ, in die Gedenkstätte gehen, da habt ihr ein paar Geschichten von meinem Opa. Habe ich vor ein paar Jahren erst entdeckt. Aber heute sind wir total aktiv in der Israel-Arbeit, sowohl in der Stadt, wir sind stadtbekannt. Weil wir uns outen, weil wir Position nehmen, neben den Juden, gegen Antisemitismus aufstehen, in den Social Medias drin sind. Wir werden bestimmt und wir werden bespuckt, aber wir werden auch gefeiert. Wir gehen nach Israel und bilden Gemeindegründer aus, begleiten Gemeinden, entwickeln Leiter. Warum? Weil wir glauben, dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Dass er uns gebrauchen möchte als Familie, über Generationen ein Segen für Israel zu sein. Und ich bin immer pragmatisch, nicht einfach nur beten. Was kann ich tun? Beten und handeln. Beten und handeln. Das möchte ich tun. Ich glaube, dass Gott euch ermutigen möchte, dass ihr wieder anfangen, mit Gott zu kämpfen. So wie Jakob mit Gott gekämpft hat und gesagt hat, ich lasse dich nicht eher los, es sei denn, du segnest mich. Und so wurde aus Jakob Israel, für die die Geschichte kennen. Und er fing an zu humpeln. Er hatte ein Zeichen an sich. Das konnte er nicht mehr verleugnen. Ich habe mit ihm gerungen. Und der Herr selber hat gesagt, und du hast gewonnen. Wow! Lass uns die Verheißung nicht einfach nur als so ein Versprechen an der Wand haben. Lass uns Christen sein, die mit Gott ringen. Und sagen, ich lass dich nicht eher los. Es sei denn, du segnest mich. Ich lass dich nicht eher los, es sei denn, du tust da was, Herr. Ich lass dich nicht eher los, es sei denn, du rettest meine Stadt. Ich lass dich nicht eher los, es sei denn, du bringst in diesen oder jenen Ort Licht. Ich lass dich nicht eher los. Herr, ich lass dich nicht eher los. Warum all diese vier Schritte, das Aufstehen, das Mutigsein, über die Prinzipien zu meditieren und Gottes Verheißungen zu kennen. Letztendlich, um uns zu einem Ziel zu führen, was die Folge dessen ist und was wir uns alle wünschen, das ist in Josua 1, Vers 13, nochmal zwei Verse später. Erinnert euch an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sprach, der Herr, euer Gott, verschafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Kennt ihr das? Habt ihr auch dieses tiefe Verlangen nach Frieden und Ruhe? Ich glaube, das ist was total Menschliches. Selbst Nicht-Christen haben das. Wenn du sie fragst, was wünschst du dir fürs Jahr? Ja, Gesundheit, Frieden und so weiter. Frieden ist immer dabei. Ruhe. Wir sehen uns nach Ruhe in unserer Seele. Aber Ruhe ist die Folge von etwas und nicht die Ausgangslage von etwas. Der Herr sagte zu Mose, wenn du hineinkommst in das verheißene Land, dann wirst du Ruhe und Sättigung finden. Das war die Verheißung. Ruhe und Sättigung sind die Folge von Aufstehen, mutig sein, meditieren und Verheißung kennen. Ruhe und Sättigung sind die Verheißung Gottes für ein erfülltes Leben. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte. Auf der einen Seite ist wirklich nicht als einen Druck zu erleben, sondern immer wieder zu Gott zu gehen und sagen, hey Kadosh, du Heiliger Israels, Lass die Quelle in mir aufkommen. Lass es brodeln. Lass es fließen, so wie Jesus gesagt hat, wenn ihr von dem Wasser trinkt, dann wird es in euch zu einer Quelle des Lebens werden. Und eine Quelle ist der Unterschied in einer Quelle und einer Zisterne, einem Brunnen ist. In einer Quelle fließt Wasser automatisch. In einer Zisterne musst du den Wasser reinholen oder im Brunnen und mit eigener Kraft das Wasser rausholen. Eine Quelle fließt Wasser automatisch. Und ich habe das in meinem Leben so oft erlebt, dass mein Leben ein Zisternenleben war. Ich habe probiert, das Wasser des Herrn in eigener Kraft mit Eimer herauszuholen. Aber Gott sagt, ich habe eine Quelle gegeben. Vielleicht könnte das Lobpreisteam schon mal kommen. Dass wir einen Moment nehmen und mal in uns selber hineinschauen. Ich möchte dich diese Frage stellen. Brunnen oder Quelle? Brunnen oder Quelle? Ist der Kadosch in dir zu einer Quelle geworden? Oder hast du immer wieder dieses Gefühl, du musst zu diesem Brunnen irgendwo gehen, der irgendwo ist, der irgendwo in deinem Rituell, geistlichen Rituell ist. Und dort probierst du mit dem Eimer dir das Wasser zu holen, was Gott für dich vorbereitet hat. Da möchte ich dich heute ermutigen, der Herr lädt dich ein, nicht nur zur Quelle zu kommen, sondern die Quelle zu sein. Die Quelle zu sein, wo der Kadosch in dir wohnt. Und dich automatisch von innen motiviert, intrinsisch zum Kadosch bringt, zur Heiligung des Lebens. Vielleicht können wir unsere Augen kurz schließen. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist, du Heiliger Geist, uns jetzt die Worte dieser Predigt vorhältst, wie ein Spiegel. Ich möchte dort jetzt hineinschauen. Ich möchte dich bitten, Herr, zeig mir, ob ich derjenige oder diejenige bin, die zum Brunnen geht, oder ob die Quelle fließt. Die Quelle fließt. Wenn du merkst, dass du einen Brunnen, Zisternenleben mit dem Herrn hast, dann bring ihm das zum Ausdruck, wie sehr du dich nach der Quelle sehnst. Sag das mit deinen eigenen Worten, da wo du jetzt bist. Ganz einfach, Herr. Herr, setz die Quelle frei. Setz die Quelle frei. Setz die Quelle frei. Und Geist Gottes, das ist mein Gebet für meine Geschwister hier. Dass die Quelle freigesetzt ist. Dass diese Kraft in ihnen eine Motivation hervorbringt. Dass sie plötzlich merken, wie sehr sie sich danach sehnen, aufzustehen. Und sie einfach aufstehen. Wie sie merken, weil sie aufgestanden sind, sie plötzlich mutig werden und kühn werden. Ideen und Pläne hatten, die sie vorher nicht hatten, sich kaum vorstellen konnten. Wie sie mehr und mehr über praktische Umsetzung deiner Prinzipien nachdenken in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Und feststellen, dass deine Verheißungen keine leeren Versprechungen sind, sondern Hoffnung bewirken und deinen Auftrag beinhalten. Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen in Ruhe und Sättigung hineinbringst. Ruhe und Sättigung, die Folge deiner Berufung sind, deines Erbes sind. Ruhe und Sättigung, sie erfüllt in ihrer Seele, in ihrem ganzen Sein. Und sie aus dieser Ruhe heraus immer wieder erlauben, dass die Quelle neue Dinge, neue Gedanken Gottes hervorsprudeln lässt, damit dein Name durch unser Sein verherrlicht wird. Das bete ich in Jesu Namen.